Vielen Dank, wie ihr uns in der Anbetung geleitet habt. Ich bin noch ganz aufgewühlt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Das tut der Seele gut, so unserem Herrn zu singen. Hört ihr mich? Auch da hinten? Ich habe hier an dem Mikro gerade rumgespielt. Gott ist treu. Unsere Botschaft für die Welt. So lesen wir das als Thema für diesen Abschlussgottesdienst. Und ich muss euch ein wenig enttäuschen, denn ich habe in meiner Vorbereitung gebetet, gelesen und ich bin nicht zu diesem Psalm gekommen, auch wenn ich es probiert habe. Aber er hat uns gerade eben beim Lesen ja doch einiges zu sagen gehabt, aber ihr werdet es mir nachsehen. Das Thema, das verbindet zwei Fragen, die eigentlich zusammengehören, aber doch nicht identisch sind. Wer ist Gott? Und was haben wir der Welt zu sagen? Was ist unsere Botschaft? Und die Bibel beantwortet diese Fragen nicht abstrakt, nicht in irgendwelchen theologischen Konstrukten, sondern die Bibel beschreibt letztendlich Gott. Und zwar nicht durch irgendwelche Begriffe an der Stelle, sondern durch sein Handeln in der Geschichte. Wenn die Schrift sagt, Gott ist treu, dann meint sie, Gott bleibt bei dem stehen und zu dem stehen, was er gesagt hat. Er hält fest an seinen Verheißungen und er führt seinen Willen zum Ziel. Auch über vielleicht lange Zeiträume. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur Gottes Treue bekennen, sondern dass wir verstehen, wie sie sich gezeigt hat. Und auch erst dann wird klar, was unsere Botschaft für die Welt sein kann. Deswegen möchte ich heute Morgen nicht bei einer allgemeinen Aussage stehen bleiben, sondern mit euch gemeinsam anschauen, wie Gottes Treue konkret Gestalt angenommen hat. Das heißt, nicht als zeitlose Eigenschaft, sondern als geschichtliche Wirklichkeit im Leben von einzelnen Menschen. Im Handeln an ganzen Völkern und schließlich auch im Kommen seines Sohnes Jesus. Ich habe zwei Menschen rausgesucht, die wir uns anschauen werden. Das erste Zeugnis, das führt uns zurück in die Frühzeit des Volkes Israel, zur Zeit der sogenannten Landnahme. Und es geht um Kaleb. So wollte ich eigentlich einen meiner Söhne nennen, aber ich durfte nicht. Weil mir die Geschichte so gut gefällt. Kaleb war 85 Jahre alt, so berichtet es uns Josua 14, Vers 10. Es war die Zeit, als Hebron ihm bei der Verteilung des Landes Kanaan als sein Besitz und Erbe zugeteilt wurde. Und er freute sich, 85 Jahre, freute sich so sehr, dass er voller Glück nochmal auf den Weg nach hinten schaute, den Gott seit vielen, vielen Jahren mit ihm gegangen war. Und voller Dankbarkeit rief er dann aus, bedenkt, es ist ein 85-jähriger Mann. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose aussandte, das Land zu erkunden, auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Kaleb war mit großer Treue und mit aufrichtigem Herzen ans Werk gegangen. Aber er erinnerte sich auch, dass mit ihm nur noch Josua zuversichtlich war. Es waren 12 Kundschafter und nur diese beiden blieben zuversichtlich. Die anderen 10, die hatten nach ihrer Rückkehr dem Volk Israel das Herz verzagt gemacht. Kaleb war mit seiner glaubensvollen Haltung dem damals schon betagten Mose eine richtig große Stütze, sodass Mose ihm schwor, Josua 14, Vers 9, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Das tat Kaleb und das konnte er, weil ein anderer Geist, der Geist Gottes, in ihm war. So lesen wir es in 4. Mose 14. Aber Kaleb erinnerte sich bei der Erbzuteilung des Landes auch noch daran, dass ihn sein Glaubensmut damals fast das Leben gekostet hat. Denn als er mit Josua im Gegensatz zu den anderen 10 Kundschaftern berichtete, dass Kanaan ein sehr gutes Land ist, voll Milch und Honig, da wollte man ihn und Josua steinigen. Doch an dieser Stelle, wo es ihm wirklich an den Kragen ging, da erhielt Kaleb jedoch diese feste Zusage, dass er am Leben bleiben und sein Erbteil sehen würde. Und jetzt, wo sie nach 40 Jahren Bonuswanderung durch die Wüste wieder vor dem Land stehen, war er eben so überwältigt von dieser ganzen Führung Gottes durch sein Leben, dass er ausrief: Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen. Und es sind jetzt 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und jetzt siehe, heute bin ich 85 Jahre alt. Und des Dankes war das noch nicht genug, sondern der alte Kaleb, der fügte noch hinzu: Und ich bin auch heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. So wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie er die Ärmel hochkrempelt und bereit ist, das Land einzunehmen, was ihm zugesagt wurde. Beeindruckend, auch in diesem Alter noch diese Frische zu bringen. Und das ist eine Geschichte, in der sich Gottes Treue, wenn wir mal auf den Kaleb schauen, nicht direkt gezeigt hat im Sichtbaren. Wenn wir überlegen, in dem Moment, wo ihm dieses Land verheißen wurde und dann ging es 40 Jahre zurück in die Wüste. 40 Jahre lang, eine ganze Generation musste erst dahin sterben und eine neue heranwachsen. Gottes Treue zeigte sich hier über eine Lebensphase, über Jahrzehnte hinweg. Und das Ergebnis, das finde ich so schön, wenn man das sieht: Menschen des Glaubens haben immer Zukunft. Denn Gott hält sein Wort, auch wenn es 40 Jahre lang dauert. Wir möchten ja gerne immer sofort alles sehen. Fastfood-Christen vielleicht, wie beim Essen, jetzt sofort am besten. Aber Geduld ist gefragt. Gott hält sein Wort. Und das gilt dir und mir heute, genauso wie damals dem Kaleb. Dann schauen wir uns noch den Jona an. Das Buch Jona, das führt uns in eine zeitlich ganz andere Epoche. Es spielt zu der Zeit, wo das assyrische Großreich existierte, mit der Hauptstadt Ninive. Assyrien war eine politische und militärische Bedrohung für das Volk Israels. Deshalb waren sie nicht gemocht, sondern gefürchtet. Und gerade deshalb ist Gottes Auftrag an den Propheten Jona auch so historisch brisant. Mach dich auf, geh nach Ninive, sagt Gott, der großen Stadt, und predige gegen sie. Jona widersetzt sich diesem Auftrag bewusst. Er flieht nicht aus Unwissenheit, sondern aus theologischer Überzeugung. Das muss man sich mal vorstellen. Denn Jona weiß, dass Gott gnädig ist. Und genau das will er, Jona, Ninive nicht gönnen. Denn das waren schlimme Menschen, die schlimme Dinge mit anderen Menschen getan haben. Die Bibel betont dann mehrfach und vielfach Gottes souveränes Handeln gegenüber Jona. Immer wieder. Das sind Ereignisse, die keine Zufälle darstellen, wenn man sich das Buch mal so durchliest mit seinen wenigen Kapiteln, sondern es sind gezielte Eingriffe Gottes in die Geschichte. Zum Beispiel der Fisch, der den Jona verschluckte, als er über Bord des Fluchtschiffes geworfen wurde. Da lesen wir: Und der Herr bestellte einen Fisch. Der Fisch kam nicht zufällig daher geschwommen, sondern Gott hatte ihn genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort hinbestellt. Genau da, wo Gott ihn haben wollte. Und der Fisch war pünktlich. Denn wenn er zu früh oder zu spät gewesen wäre, dann wäre Jona ganz einfach ertrunken. Also er war auf die Sekunde pünktlich. Und wir lesen auch noch davon, dass Gott einiges mehr bestellte später. Da bestellte Gott der Herr eine Rizinusstaude, also eine Pflanze. Am nächsten Morgen lesen wir nochmal: Da bestellte Gott einen Wurm, der die Pflanze gefressen hat. Später lesen wir, Gott bestellte einen heißen Ostwind. Ziemlich viele Bestellungen Gottes also. Und wenn wir jetzt in unser eigenes Leben schauen, dann lehrt uns die Bibel, dass auch dort Gott so einiges bestellt hat und bestellt. Dann bestellt Gott Krankheiten für uns, sogar Menschen, die uns nicht mögen, Finanznöte, Krisen. Die verschlangen uns vielleicht, wenn wir zurückschauen, und fühlten sich genauso an wie ein Seeungeheuer von innen. Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir aber fest, dass diese für uns unwillkommenen Bestellungen aus Gott uns eher retteten, als uns zerstörten. Es klingt vielleicht provokativ, was ich sage, aber so war es eben bei dem Jona auch. Gott bestellte ihm den Fisch, den Rizinus, den Wurm, den Sturm vorher auch, den ermüdenden Wind, alles zu seiner Zeit. Jona fand das überhaupt nicht gut. Der war ziemlich beleidigt und ärgerlich darüber. Müsst ihr mal durchlesen. Zum Schluss erklärte ihm aber Gott, dass seine göttlichen Bestellungen letztlich von höchster Qualität waren. Nicht nur hilfreich, zurechtbringend, sondern auch segensstiftend für Jona selbst. Und im Endergebnis wurde eine ganze Stadt vor dem Verderben gerettet. Und hier sieht man letztlich einen Hauch von dieser Lehre von Gottes wunderbarer Souveränität und Vorherbestimmung. Das sollten wir nie vergessen, wenn wir in den alltäglichen Hochs und Tiefs unseres Lebens sind. Denn alles, was in deinem und in meinem Leben geschieht, hat Gott dir bestellt. Das sind nicht Dinge, die irgendwie passieren und Gott lässt manches halt so zu. Nein, die Bibel lehrt uns was anderes. Deswegen entrüste dich nicht über das Monstrum, das dich vielleicht gerade verschlingt. Es wird dich nicht umbringen, sondern genauso wie Jona, es wird dich zu der Zeit, wo es richtig ist, an der Stelle, wo du sein musst, in der Verfassung, in der du dann sein musst, ausspucken. Genau dafür, damit du dann von Gott mächtig gebraucht werden kannst. Wir dürfen ihm vertrauen darin. Das ist eine große Weisheit Gottes, dass er unsere Leben so führt. Gott zwingt dem Jona nicht irgendwie mechanisch zum Gehorsam. Das macht Gott nicht. Sondern er führt ihn durch diese Bestellungen, durch diese Lebenssituationen, die ihm nicht gefallen haben, aber schrittweise genau dahin, wo Gottes Wille am Ende zur Geltung kommt, zum Heil. Und jeder Mensch muss individuell von Gott geführt werden. Du und ich, wir sind alle verschieden. Leute wie ich, die brauchen schon mal eine Brechstange, damit sie irgendwie vielleicht zur Einsicht kommen oder zur Demut und Sanftmut. Andere Menschen brauchen andere Dinge. Deswegen, was auch immer die Dinge sind in deinem Leben, frag den Herr, wozu? Nicht, warum hast du das gemacht, sondern wozu soll das dienen? Herr, wo willst du mich verändern? Was willst du mich damit lehren? Und bitte Gott, dass er genau das tut. Hier sehen wir eine Form von Treue uns, seinen Geschöpfen, seinen Heiligen gegenüber. Denn was tut der Herr bis auf den Tag, dass er wiederkommt? Er will uns vollenden, zur Vollkommenheit führen. Der Leib des Christus, zu dem wir ja gehören, als die einzelnen Glieder, der muss vollzählig werden von der Anzahl. Der muss aber auch zur vollkommenen Reife wachsen. Und zur Reife gelangen wir, indem Gott uns dorthin entwickelt. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und deswegen führt er uns durch das Leben hindurch, schafft die Situationen, in denen wir zur Reife gebracht werden. Also machen wir es nicht wie der Jona, beschweren uns darüber, was vielleicht die Situationen sind, sondern fragen lieber Gott, was willst du damit erreichen? Wie willst du mich damit zur Reife bringen? Nehmen wir diese Belehrungen an und freuen uns darauf, dass Gott seinem herrlichen Ziel uns entgegenentwickelt als den Leib des Christus. Da ist er treu drin und er hat gesagt, er wird es erreichen, dieses Ziel, mit dir und mit mir. Auch wenn wir Querköpfe sind, das schafft der Herr bis auf den Tag, wo er kommt. Die Bibel lässt diese und viele andere Zeugnisse von Menschen und Gottes treuem Handeln nicht einfach so lose nebeneinander stehen, sondern sie laufen alle auf einen Punkt zu. Und das wird im Neuen Testament klar, wenn wir zum Beispiel bei Paulus im 2. Korintherbrief lesen, 1 Vers 20, alle Verheißungen Gottes finden ihre Erfüllung in Jesus Christus. Was sich bei Kaleb angekündigt und dann bei Jona ausgeweitet hat, das gipfelt letztendlich in Jesus Christus. Gottes Treue zum Einzelnen, Gottes Treue zu den Völkern, Gottes Treue zu seinem Erlösungs-, zu seinem Heilsplan. Und in Jesus Christus, in seinem Sohn, handelt Gott nicht mehr nur durch irgendwelche Boten wie einen Propheten oder so oder ein Paulus, sondern durch sich selbst. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und die Bibel, die lehrt uns in gewisser Hinsicht, dass auch selbst, dass wir auch selbst die uns zustehende Strafe empfangen haben. Das muss man erstmal überlegen. Wir sind auf eine geheimnisvolle Weise so eng mit Christus verbunden, dass wir mit ihm gemeinsam gekreuzigt und gestorben sind. Ich weiß nicht, ob uns das immer klar ist. Wir reden immer davon, aber du hast, wenn du Christus Kind bist, deine Strafe mit ihm empfangen. Und von dieser Wahrheit, da spricht das Evangelium an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel schreibt der Paulus in Römer 6, Vers 6, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde. So sieht das Gott. In Gottes Augen hingst du an diesem Kreuz mit Christus und ich. Und dann zwei Verse weiter sagt Paulus, sind wir aber mit Christus gestorben, so vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben. So eng sind wir mit ihm verbunden. Den Galatern sagt er sogar, ich bin mit Christus gekreuzigt. Im Herzen Gottes ist Jesus nicht getrennt von seinen Erlösten gekreuzigt worden, sondern mit ihnen zusammen. Und so gesehen sind wir in der Tat auch zum Teil selbst für unsere Sünden gerichtet worden. Und die Bedeutung der wunderbaren Lehre der Stellvertretung, die besteht jetzt darin, dass der Sohn Gottes, dass Jesus an meiner Stelle bestraft wird, doch aber nicht so, dass ich als Sünder nicht auch selbst das Urteil erhielte. Ich empfange es zwar nicht in mir allein, sondern vereinigt mit Jesus Christus. Und das heißt, wenn Menschen beginnen, an das Evangelium zu glauben, an Jesus zu glauben, dann werden ihnen die Augen dafür geöffnet, dass Gott sie damals mit seinem Sohn so verbunden, so eins gemacht hat, dass er sie mit ans Kreuz, in den Tod und ins neue Leben nahm. Und genau so hat Gott auch dich in seiner erwählenden Gnade von Ewigkeit her in Christus quasi eingehüllt, wie ein Polster. Und als in dieser Weltzeit dann die gerechten Schläge des Zornes Gottes auf dich niedergingen, trafen sie den Rücken deines Erlösers, unter dem du geborgen warst. Und so trafen dich in ihm, deinem Erretter, die gerechte Strafe. Und darum hat Gott auch das Recht, dich anzunehmen, zum Himmel zu bringen. Er hat für sein Erbarmen nämlich eine wunderbare Rechtfertigung und die lautet, wir sind mit Christus gekreuzigt, so wie Paulus das gesagt hat. Wir haben in ihm unsere Schuld komplett bezahlt, weil er sich selbst hingegeben hat, ein für allemal vollständig und genügsam. Und durch das Geheimnis der Vereinigung des Christus eins mit uns, kann uns der Vater gnädig sein ohne Recht zu verletzen. Und deswegen können wir, auch wenn wir das kaum verstehen, uns eigentlich nur beugen, Römer 11, Vers 33 zitieren, so wie Paulus es sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und für mich wird hier Gottes Treue endgültig sichtbar, greifbar. Er bleibt bei seinem Heilswillen treu. Über dieses wunderbare Geschehen, wie er das geschafft hat, gerecht zu bleiben, gnädig zu sein, Schuld zu vergeben, mich hineinzunehmen in das, was Jesus getan hat. Gott erträgt sogar menschliche Untreue in diesem Fall. Lesen wir das ja immer wieder in der Bibel, wo Menschen untreu geworden sind. Wenn wir untreu werden, bleibt er treu, so sagt es uns die Schrift. Und Gott erfüllt seinen Bund, ohne ihn aufzugeben. Denn in Christus ist seine Treue sichtbar geworden, greifbar geworden. Und deswegen ist Gottes Treue nicht nur eine Eigenschaft, sondern heilsgeschichtliche Realität. Und wenn das so ist, dann stellt sich daraus folgend die Frage nach unserem Auftrag. Die Bibel zeigt uns deutlich, 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also die Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, können die geistlichen Dinge nicht greifen, verstehen und beurteilen. Deswegen lautet meiner Meinung nach unsere Botschaft nicht zuerst, Gott ist treu an die Welt, die den Geist Gottes nicht hat, sondern, möchte mich da dem Paulus anschließen, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Kolosser 1, Vers 28. Wir verkündigen Christus. Und so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, sagt Paulus, indem wir gleichsam durch uns ermahnt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir für die Welt haben, in erster Linie. In zweiter Linie natürlich auch die der Treue, gar keine Frage. In Christus wird Gottes Treue verständlich, glaubwürdig und wirksam. Und unsere Aufgabe als die Heiligen Gottes besteht nicht darin, eine Eigenschaft von Gott zu erklären an eine Welt, die nichts von den geistlichen Dingen verstehen kann, sondern das Evangelium zu bezeugen. Da, wo Gottes Treue sichtbar geworden ist, das zu bezeugen. Gott ist treu. Das zeigt die ganze Geschichte Israels. Das zeigt Gottes Handeln an den Völkern bis zu uns heute. Und das zeigt sich final an Jesus Christus und in ihm. Und deswegen leben wir aus Vertrauen. Deswegen verkündigen wir ihn, Christus. Und deswegen dürfen wir gewiss sein, dass Gottes Treue dich und mich in unserer Zeit, in der Zukunft tragen wird. Amen. Ja, ich bete gerne noch mit uns. Wenn ihr mögt, steht gerne dazu auf. Vater, wir erheben dich und beten dich an. Deine Treue, die ist so gewaltig. Wir können nur staunen, wie du im Leben einzelner Menschen detailliert wirkst, wie das nachlesen können. Wir können es in unserem eigenen Leben sehen und erkennen. Herr, wie du im großen Ganzen wirkst. Wir stellen fest, wo Menschen, wo wir versagen, deine Treue bleibt trotzdem stehen. Die ist unverrückbar, Herr. Du bleibst bei deinem Wort, du kommst zum Ziel, auch mit Menschen wie uns, wie mir. Herr, du bringst uns zurecht, genau dahin, wo wir hin müssen. Und da danke ich dir für. Und das schaffst du mit jedem, der sich dir anvertraut und dich Herr sein lässt. Und ich bete, dass wir darin voller Staunen und voller Freude werden, zu erkennen, wie groß deine Treue ist, ja, die letztlich in deinem Sohn, in dir, Herr Jesus, sichtbar geworden ist und erlebbar. Nun schenke du uns, Herr, dass wir darüber zur Anbetung kommen von dir, dass du uns immer größer wirst, wir im Glauben gestärkt werden und freimütig und voller Freude die Botschaft in die Welt, in unsere Nachbarschaft, in unsere Arbeitsstelle, wo wir auch sind, hinbringen, Herr Jesus, dass du selbst gekommen bist und dass die Menschen sich mit dir versöhnen lassen, um nicht verloren zu gehen. Wir danken dir für dein Reden, Herr. Amen.